Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute spreche ich mit Philipp Wampfler. Der Lehrer aus Zürich lehrt seit über 10 Jahren digital und ist ein gern zitierter Bildungsexperte in den deutschsprachigen Medien. Mich hat besonders interessiert, wie er als Mitglied vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur auf das Thema Notengebung schaut. Außerdem interessiert mich, wie er das Thema Digitalisierung heute im größeren Kontext von Schulentwicklung verortet sehen möchte. Und mich hat interessiert, was denn Deutschland vom schweizerischen Bildungssystem lernen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Philipp.
Hi Stefan.
Philipp Wampfler, du bist Lehrer in der Schweiz. Das ist auch ein Schwerpunkt heute. Du bist daneben aber auch Dozent und Speaker, Buchautor bist du. Ich glaube, du hast acht Bücher mittlerweile veröffentlicht über hybrides Lernen, digitales Schreiben, die Macht im Netz, die Generation Social Media heißt ein Buch. Eins, was ich besonders mag, weil ich selbst schwimmen mag, ist Schwimmen lernen im digitalen Chaos. Und hier also an der Stelle einmal gesagt, du hast viele spannende Bücher geschrieben und daneben bist du, ich würde sagen, ein Bildungstausendsasser. Und das meine ich sehr positiv.
Ja, das ist sicher ein fairer Eindruck, dass ich oft über ganz unterschiedliche Themen spreche und nachdenke. Und natürlich auch ein gewisser Nachteil. Man könnte sich in gewissen Stellen auch vertiefen und da vielleicht auch nachhaltige, längerfristige Projekte durchsetzen. Aber ich arbeite teilweise eher so journalistisch, teilweise wirklich auch ganz verbunden mit den Unterrichtsprojekten, die ich durchführe und manchmal auch halt hinsichtlich eines Buchprojekts oder eines Aufsatzes, den ich gerade veröffentliche, dann eher vielleicht so ein bisschen wissenschaftlich oder populärwissenschaftlich. Also ich habe so verschiedene Zugänge und verschiedene Ebenen und auch ganz, ganz viele Interessen. Also ich selber würde sagen, ich interessiere mich für fast alles und ich fand auch in der Schule eigentlich immer jedes Fach recht spannend. Es gibt kleine Ausnahmen, aber grundsätzlich kann ich mich für sehr, sehr vieles interessieren und begeistern.
Und welches Thema brennt dir gerade jetzt hier zum Einstieg unseres Podcasts am meisten unter den Nägeln?
Aktuell beschäftigt mich am stärksten, wie wir wegkommen von Noten und Prüfungen. Das ist sicher das Thema, wo ich den Eindruck habe in meiner Erfahrung, dass Prüfungskultur und Notendruck, dass das Lernen besonders problematisch macht und da versuche ich jetzt, da bin ich auch an einer Publikation dran und versuche auch so halb politisch ein paar Vorstöße zu machen, um an gewissen neuralgischen Punkten diesen Prüfungsdruck, sagen wir mal, etwas zu lindern. Und ich bin ja auch bei diesem Institut für eine neue Prüfungskultur oder Lernkultur bin ich damit dabei und da habe ich einen regen Austausch auch mit Gleichgesinnten, die sich auch für dieses Thema interessieren.
Ist das gerade in deinem Netzwerk auch etwas, was viele bewegt? Ich habe mit Dejan neulich gesprochen und der hat mir auch erzählt, dass das aus seiner Sicht ein spannender Druckpunkt sein könnte, im System einmal drücken und über Prüfungskultur das System etwas verändern. Ist das ein Netzwerkeffekt, dass da gerade viele drüber nachdenken und dann kann man da gemeinsam die Kräfte bündeln und mehr erreichen? Ne?
Das ist sicher ein Faktor. Ich würde sagen, bei mir ist es mehr so biografisch, dass ich lange gedacht habe, dass Digitalität oder Digitalisierung, dass das der Hebel wäre, mit dem sich Schulen verbessern und verändern ließen. Und ich habe ja mich dann auch auf dieses Thema spezialisiert. Social Media hieß das am Anfang, da würde ich jetzt diesen Begriff nicht mehr so stark machen und habe viel versucht zu bewegen an Schulen und habe dann gemerkt, da gibt es einen Backlash. Also da passieren dann auf ganz anderen Ebenen passieren vielleicht Rückschritte, auch wenn man Kolleginnen und Kollegen versucht zu animieren, digitale Werkzeuge einzusetzen. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht, solange wir nicht von Prüfungen und Noten wegkommen und das auch, was so psychosozial passiert an Schulen, dass das stark davon abhängt. Also es ist eher so biografisch, auch so, dass immer dann, wenn ich Noten geben muss an der Schule, dass ich dann merke, das ist der Bereich meines Berufes, der für mich einfach nicht mehr stimmt, wo ich einfach was machen muss, hinter dem ich nicht stehen kann, als Person, als Pädagoge, als Fachmann. Und dann ist es auch jetzt in dieser Pandemiezeit, in der Notfallsituation, hat man gemerkt, das Schulsystem hat beschränkte Ressourcen, die man bündeln muss, wo man wie schauen muss, wie kann man das, was jetzt noch möglich ist, irgendwie gezielt einsetzen. Und ich denke, der Netzwerkeffekt entsteht auch über so eine gewisse Frustration, dass man merkt, da wird bis zuletzt wird an diesen Prüfungen und an diesen Noten festgehalten von der Bildungspolitik und vom Schulsystem her. Und da denke ich, ist für viele klar geworden, wie problematisch das eigentlich ist. Normalerweise ist das ja so ein gewisser Teil, wo man sagen kann, ja, wenn man professionell agiert im Schulumfeld, dann kriegt man das irgendwie hin und kann dann trotzdem guten Unterricht machen, trotz diesen Prüfungen, trotz dieses Notendrucks. Und jetzt hat man gemerkt, die Ressourcen, die fehlen, und dann wird halt wirklich das Wenige, was noch da ist, wird in dieses absolut sinnlose Prozedere investiert. Und das, denke ich, hat bei vielen so einen Schritt ausgelöst, genau.
Führ uns da gerne einmal tiefer in deine Gedanken und die deines Netzwerks. Was ist das Problematische am Notengeben und an unserer aktuellen Prüfungskultur in der Mainstream-Schule in Europa?
Ja, das Problematische ist, dass Prüfungen und Noten Lernprozesse beenden. Sobald es eine Prüfung gibt, hören Schülerinnen und Schüler auf zu lernen und sie hören auf, das, was sie eigentlich interessiert, interessant zu finden, und fokussieren auf das, was geprüft wird. Also wenn ich mit Jugendlichen an meiner Schule, es ist ein Gymnasium in Zürich, wenn ich mit denen spreche, dann verwenden sie Lernen auch gar nicht mehr im eigentlichen Sinne, sondern Lernen heißt für sie, sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Das ist etwas, was man nicht gerne tut, was man nur macht, wenn man muss. Und wenn man aber sich mit Kindern auseinandersetzt und schaut, gerade im Vorschulalter, wie Kinder da lernen und wie sie sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, dann ist Lernen etwas total Lustvolles, etwas, was gar nie aufhört und auch gar nie aufhören sollte. Und das ist dann eigentlich der Kernpunkt. Dazu kommt, dass wenn man Intensivprüfungen durchführt, dann merkt man eigentlich auch, wie unfair und wie willkürlich diese Prüfungen sind, und zwar in jedem Fach. Das kann man bei Aufsätzen denken, viele, ja, ja, gut, da ist der Deutschlehrer und der gibt dann halt eine Note, und wenn ich bei einer anderen Deutschlehrerin wäre, dann hätte ich eine bessere Note. Aber das ist auch in Mathematik bei jeder Prüfung so. Wenn du die an einer anderen Schule hättest, bei einer anderen Lehrperson, dann wäre deine Note eine andere. Und das, was so objektiv, so sachlich daherkommt, ist zutiefst unfair, verzerrt und problematisch. Und das merken Lehrpersonen, die sich diese Fragen wirklich stellen, die sich dafür interessieren, die merken, was da eigentlich auch für Schaden angerichtet wird, welche Frustrationen damit verbunden sind. Und das führt dann zu dieser Überzeugung.
Jetzt sind deine Worte ja sehr radikal. Du würdest also nicht sagen, wir tweaken das System Notengebung ein bisschen, sondern was ich raushöre, ist eigentlich, wir erfinden das komplett neu. Sehe ich das richtig?
Ja, muss sagen, das ist nicht ganz einfach, weil das System ist ja, du hast gesagt, kann getweakt werden, es ist aufeinander abgestimmt, und es gibt ganz viele Schnittpunkte in diesem System, wo diese Notengebung relevant ist. Also wenn wir nur schon so unterschiedliche Leistungsniveaus haben, an, sagen wir mal, in der Oberstufe, oder wenn wir den Übertritt ins Studium haben, dann sind das ja alles Prozesse, die auf Notengebung abstützen. Und das Problem ist, dass die Prozesse eine Selektion voraussetzen, die nur aufgrund von willkürlichen Kriterien überhaupt gefällt werden kann. Also es gibt keinen vernünftigen Grund zu sagen, eine Person darf studieren und eine andere darf nicht studieren. Aber trotzdem muss dieser Entscheid gefällt werden, weil das System nur beschränkte Ressourcen zur Verfügung hat und die Ressourcen halt nur bestimmten Menschen zur Verfügung stellen will und anderen nicht. Und da ist natürlich ein Klassismus da, dass man eigentlich eine Bildungselite, kann man sagen, versucht eigentlich diese beschränkten Ressourcen ihren Kindern wieder zur Verfügung zu stellen. Und so zu schauen, dass die Ressource Bildung bei denen bleibt, die eigentlich davon schon profitiert haben. Also das ist ein sehr sozialer Aspekt natürlich. Und da ein bisschen zu tweaken ist halt das Problem, es muss jemand ja verlieren. Also es muss jemand schlechte Noten bekommen. Wenn alle gute Noten bekommen könnten, dann gäbe es gar kein Problem. Das Problem ist da, wo man bewusst Kränkungen und Verletzungen in diesem Schulprozess schaffen muss, wo man das auch als Machtinstrument einsetzt. Und das ist etwas, was automatisch passiert. Also wenn ich betreue Novizinnen, die einsteigen in den Lehrberuf, also die Referendariat machen. Und wenn du da eine Klasse hast, die die Hausaufgaben nicht macht, die vielleicht in der Stunde nicht mitmacht, die nicht diszipliniert ist, was dann sofort passiert ist, ich mache Notendruck. Also das ist ein Mittel, um meine Macht auszuspielen gegenüber einer Klasse, die einfach nur auf die Anforderungen dieses Systems, dass es irgendwie vielleicht auch ein bisschen seltsam ist, dass 28 Kinder in einem Schulzimmer zur gleichen Zeit dasselbe tun sollten. Und diese Überforderung mit dieser Situation wird dann einfach kompensiert, indem man sagt, aber das wird jetzt bewertet. Und dann passen alle auf, hören zu, machen brav mit und werden diszipliniert über etwas komplett Willkürliches. Und da dann ein bisschen zu tweaken, da müssen halt alle sehr, sehr widerstandsfähig sein gegenüber solchen Versuchungen, Machtmittel einzusetzen. Und ich weiß nicht, in der Erfahrung der Schule, seit es diese Bewertungsfunktion gibt, sehe ich nicht Beispiele, wo alle Lehrkräfte so widerstandsfähig wären, dass sie diese Machtmittel nicht irgendwie auch missbrauchen.
Persönlich bin ich ganz bei dir. Ich habe als Kind und als Jugendlicher fast nur, ich war mal der Einzige auf dem Gymnasium. Meine Freunde in meinem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, waren alle auf der Real und die meisten auf der Hauptschule. Hauptschule ist, ich glaube, Volksschule. Ich weiß nicht, wie nennt ihr die neun Jahrgänge gehende Schule in der Schweiz? Ist das auch Volksschule oder Hauptschule bei euch?
Ja, Volksschule heißt in der Schweiz alles, was eigentlich noch die obligatorische Schulzeit bis zum 9. Schuljahr ist. Und dann gibt's Gymnasium und Sekundarschule heißt das eigentlich. Also Sekundarschule ist das, was nicht Gymnasium ist. Aber das ist auch in gewissen Kantonen heißt das dann nochmal ein bisschen anders. Also es ist unterschiedlich. Mhm. Aber ich verstehe schon, was du, also
ja, ich, du ich hatte genau diese, der
auf dem Gymnasium war, genau.
Mein Netzwerk, ja, war also nicht Gymnasium und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und erst im Soziologiestudium dann über Jean Piaget gestolpert, der ja auch gesagt hat, die Art, wie wir IQ-Tests angehen, ist totaler Quatsch. Ja, das ist der totale Bias in eine Mittelschicht, die versucht, ihre Art von Sprachverwendung, Wissen so in dem IQ-Test so auszurichten, dass das jetzt hoch anzeigt. Ja, während ich oft gedacht habe, die Art, wie kreativ in Sprache umgegangen wird unter meinen Freunden, in den Familien und vieles andere, man könnte ganz anders messen. Ja, und dass eben Notengebung hier ein Zero-Sum-Game ist, in dem nicht alle gewinnen können und irgendwie ein Statuskonservierungsinstrument einer von Abstiegsängsten geplagten Mittelschicht mit gewissen reaktionären Energien, verstehe ich persönlich total, aber ich mache jetzt mal ich argumentiere mal einfach gegen deinen Punkt und sag, das ist halt so mit den Noten in der Schule, deswegen gibt's ja auch verschiedene Fächer und ich kann ja dann in der Schule feststellen, ich bin in Physik vielleicht nicht gerade der Gewinner, aber in den Sprachen, da schreibe ich die Einsen und die Zweien. Oder im Theater, in der Theater AG. Also wir bieten da ja ein Riesenspektrum an, Talente zu kultivieren. Und ich ermögliche ja eigentlich über die Note als Indikator nur dem Schüler schneller herauszufinden, was ihm mehr liegt und was ihm weniger liegt. Was würdest du darauf sagen?
Ja, nur weil du vielleicht in, was hast du gesagt, Physik nicht so gute Leistungen bringen kannst in dem System, wie die jetzt gemessen werden, heißt es ja nicht, dass dich Physik nicht interessiert. Oder dass du nicht in Bezug auf Physik gewisse Lernprozesse auch durchführen könntest. Und dir dann zu sagen, das liegt dir nicht, da gibt es ja unzählige Geschichten, wo man merkt, okay, da ist dann doch jemand nochmal zur Physikerin oder zum Physiker geworden, obwohl man ihnen schon sehr früh gesagt hat, das liegt dir nicht. Also diese Prognosefähigkeiten der Schule, abhängig von diesen Fächern und von diesem Unterricht, die sind sehr, sehr beschränkt. Also das darf man nicht überschätzen. Und ich weiß nicht, was es jemandem hilft, wenn man in der 4. Klasse oder in der 6. Klasse oder in der 8. Klasse irgendwie gesagt bekommt, das liegt ja nicht, wenn das etwas ist, was einen interessiert. Und da wäre es doch besser zu sagen, wir versuchen Wege zu finden, wie du dich weiterhin für das Thema interessieren kannst, wie du da einen Schritt vorwärts kommen kannst, statt diese Kränkung, du bist nicht gut und auch zu vergleichen. Also man muss gar nicht vergleichen, wie gut kann man das im Verhältnis zu jemand anderem. Das ist ja auch ein Problem dieses IQ-Tests, dass es einfach diese Norm gibt, dass man annimmt, Intelligenz ist normal verteilt und es gibt einen Durchschnitt bei 100 und dann kann man anhand des IQs erkennen, bin ich jetzt überdurchschnittlich intelligent oder unterdurchschnittlich und da wird ein Vergleich gemacht. Und wozu soll dieser Vergleich gut sein? Also diese Vergleiche machen Menschen anxious, kann man jetzt mit einem englischen Wort sagen, also so eine Mischung aus Nervosität und Unruhe und Unzufriedenheit. All das entsteht, wenn ich ständig mir überlegen muss, wie gut bin ich im Vergleich mit allen anderen. Und vielleicht kann man das an einem sehr einleuchtenden Beispiel auch noch exemplifizieren. wenn man Lehrkräfte bewertet, wie gut sie unterrichten, was sofort passiert, wenn das an Schulen gemacht wird, ist erstens totaler Widerstand, das will niemand. Und man sagt, das geht gar nicht, das ist nicht fair möglich. Und zweitens dann auch so gewisse Sabotage oder destruktive Effekte. Und das ist der Grund, weshalb man Lehrkräfte nicht bewertet. Also wenn in der Schweiz gibt es immer wieder die politische Idee, dass man sowas wie Bonuszahlungen machen könnte. Also da gibt es ein bisschen mehr Geld. Und die guten Lehrerinnen, die kriegen mehr Geld als die nicht so guten. Und was die Schulleitungen machen, ist immer, sie verteilen es nach völlig willkürlichen Kriterien einfach auf alle. Möglichst auf alle. Wenn es nicht geht, dann verteilen sie es an die Ältesten oder sowas. Also die verweigern sich dem völlig, das zu messen. Und das ist auch richtig, es ist gar nicht möglich zu messen, wie gut ist ein Lehrer oder eine Lehrerin, weil es ganz unterschiedliche Dimensionen von gut gibt. Und das passiert ja auch in jedem Fach in Physik. Also vielleicht bist du total kreativ, dir neue Experimente dir auszudenken, aber du kannst diese Experimente nicht besonders gut beschreiben. Hm. Und vielleicht kann jemand total genau messen, was bei diesen Experimenten passiert, aber hat keine Ideen, wie man neue Experimente aufbauen könnte und so weiter. Und wenn ihr jetzt als Gruppe zusammenarbeitet und merkt, wir haben gemeinsam eine Aufgabe, dann könnt ihr auch eine Motivation finden, ihr könnt ein Interesse an diesem Thema finden, wo Schwächen auch kompensiert werden. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Dieses Noten- und Bewertungssystem geht davon aus, dass alle alleine bestimmte Aufgaben lösen müssen. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäße Form. Wir arbeiten in allen Arbeitsbereichen im Team. Wir können Aufgaben abgeben, die uns nicht besonders gut liegen und können uns einbringen oder gemeinsam auch Wege finden, um Herausforderungen zu bewältigen. Und da dann zu sagen, nee, aber jetzt müssen wir es auf jede einzelne Person runterbrechen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es war wahrscheinlich nie wirklich zeitgemäß, aber lange Zeit ging das noch und heute ist es so stark, dieser Team- und Kollaborationsgedanke, dass man sich fragen muss, ja, weshalb gibt es nicht diese Möglichkeit, da zusammenzuarbeiten? Weshalb muss ich jeder einzelnen Person ein Zeugnis ausstellen können, wie gut sie das alles alleine kann, wenn sie ja ohnehin nie alleine solche Dinge machen würde? Also wie zu sagen, wie gut können wir alleine einen Podcast aufnehmen, ist völlig absurd, weil das ein Gesprächspodcast ist und wir gemeinsam ein Gespräch machen. Und deshalb, das ist bei ganz vielen Dingen, ist es natürlich so.
Ich habe ein Beispiel in meiner eigenen Arbeitspraxis. Ich habe eine Coding-Schule für Geflüchtete mitgegründet als gemeinnütziges Projekt und wir arbeiten auch in einem Team. Und es gibt einen Mitglied in diesem Team, der hat in den letzten 4 Jahren, seitdem wir da arbeiten, immer wieder Ideen gehabt und deren Genialität hat sich erst Jahre später oder Monate später herausgestellt, weil er nicht fähig war, die zu kommunizieren. Das hat die Gruppe verrückt gemacht und ihn auch. Und hier denke ich eben auch gerade an dein Physikbeispiel. Ja, wenn ich schon in der Schule gelernt hätte, ich habe manchmal geniale Ideen. Ich bin sehr kreativ, aber mir fällt es schwer, die zu kommunizieren, sodass die ganze Gruppe es versteht. Ja, dann kann ich mich natürlich auch so vorstellen. Dann kann ich auch dieses Selbstbild entwickeln, diese Truth über mich lernen. Ja, wenn ich das natürlich nicht kriege, dann wird das schwierig. Du hast vorhin das Wort Anxiety oder Anxious benutzt, ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, diese Grundanspannung, die entsteht auch bei allen, die deine Kritik hören und die etwas am Schulsystem verändern könnten und die jetzt Angst kriegen, ja, die sagen, oh Gott, wenn wir die Noten abschaffen, was ist denn dann das Alternativsystem? Ja. Machst du deine Bewegung, dein Netzwerk, ist dir nicht wahnsinnig schwer, so massiv zu rütteln und Menschen etwas zu nehmen, eine Idee von Schule und wie Schule funktionieren soll, die so grundsätzlich, so fundamental ist? Und habt ihr denn einen Alternativvorschlag schon in der Schublade oder sagt ihr erstmal, lasst uns einfach einmal alle gemeinsam drüber nachdenken und das als Prozess begreifen?
Also in diesem Institut für zeitgemäße Prüfungskultur arbeiten wir eigentlich so an alternativen Leistungsmessungen. Und was da im Vordergrund steht, ist eigentlich Feedback, also formatives Assessment, wo man sagt, ich möchte gerne etwas können oder vielleicht sogar von außen sagt, das musst du jetzt können. Also vielleicht, wenn man erwachsen wird, man muss einfach Essen kochen können, Mittagessen, dass man vielleicht auch noch andere Personen irgendwie ernähren kann, sodass das Essen schmeckt. Und wenn du das nicht kannst, also es ist ja dann so die Vorstellung, du brauchst diese Prüfungen oder Noten, weil im Leben gibt's die auch. Aber wenn ich Mittagessen koche, dann gibt's keine Prüfung, sondern es gibt einfach Menschen, die das dann essen und die mir Komplimente machen oder vielleicht sagen, das ist jetzt wirklich nicht genießbar, was du da gekocht hast. Und dann merke ich selber sehr gut in Bereichen, die mir wichtig sind, ob ich das gut kann oder nicht so gut und ob ich da noch Hilfe brauche. Und das Ziel wäre dann, eigentlich alle zu befähigen, wirklich ein schmackhaftes Mittagessen kochen zu können. Oder in der Mathematik diese Grundanforderungen zu erfüllen oder im Deutschen einen guten Text zu schreiben und so weiter. Und Leistungsmessungen dienen dann eigentlich dazu, Hinweise zu geben, wie könntest du dich so verbessern, dass du die Ziele, die es gibt, die auch von der Politik gesetzt werden, dass du die erfüllen kannst. Und nicht, dass du bewertet wirst, eine Zensur kriegst, sondern dass du Hinweise bekommst, wie du dich verbessern kannst. Und da kann man sagen, eigentlich der Ersatz von für Notengebung ist Feedback oder sind Gespräche, die man führt. Und diese Gespräche können auch unter Peers erfolgen. Also eigentlich geht es darum, ein Bewusstsein zu haben, was Leistung und Kompetenzen überhaupt sind und wie Lernen abläuft. An Schulen in Neuseeland, die sehr bewusst gestaltet sind, ist es teilweise das Erste, was Schülerinnen und Schüler in der Schule lernen, ist, wie Lernen funktioniert, wie ihr Lernen funktioniert und wie sie auch über ihr Lernen sprechen können. Und wenn das etabliert ist, dann ist ein Bewusstsein da, dass ja die Schule dazu da ist zu lernen und dass man auch bei Rückschlägen vielleicht weitermachen sollte und so weiter. Also das eigentlich könnte man sagen, ganz verschiedenartige Feedback-Gespräche oder Feedback-Formen, das wäre der Ersatz für eine Zensurbewertung oder für Prüfungen. Das wäre so im weitesten Sinne das. Und bei Prüfungen kann man vielleicht auch noch hinzufügen, dass es darum geht, wirklich Lernprodukte herzustellen, also dass es das Lernen wieder veräußert wird, dass es nicht einfach etwas Internes ist, sondern dass ich auch zeigen kann, was ich gelernt habe, indem ich mir überlege, was könnte ich jetzt damit machen, mit dem, was ich gelernt habe. Und dass das eigentlich die Schule der Zukunft wäre, wo Schülerinnen und Schüler ganz, ganz viele Lernprodukte machen und so auch immer wieder die Zufriedenheit haben, das habe ich jetzt gemacht. Das konnte ich vor einem halben Jahr noch nicht, jetzt kann ich es. Was könnte ich als nächstes machen? Dass das dann so dieser statt, ich hatte eine Prüfung, zu dem Thema, was nehmen wir als nächstes durch, wann kommt die nächste Prüfung? Das ist ja jetzt der Standard. Und dass es mehr so ist, ich mache etwas und nicht ich werde geprüft. Also auch eine stärkere Aktivität, auch viel mehr Agency. Und vielleicht kann man da auch noch sagen, ein Kernproblem von Prüfungen ist diese Blackbox. Also was ich sehr, sehr bedrückend finde, ist, dass Schülerinnen und Schüler oft sehr nervös sind und dann unsicher sind, wie ist ihre Note? Und das ist etwas, was völlig realitätsfern ist. Also wenn jemand Schach spielt, dann ist klar durchs Spielen, wie gut man das kann, wie zufrieden man damit ist, Schach zu spielen. Aber wenn man eine Prüfung in der Schule schreibt, ist völlig unklar, wie zufrieden man mit der Prüfung ist. Man kommt nach Hause, die Eltern fragen, lief's gut bei der Prüfung? Dann sagt man, na ja, ging so, ein paar Aufgaben gingen ganz gut. Und dann muss man aber warten, bis man die Prüfung zurückkommt, weil nur die andere Person einem sagen kann, wie gut das eigene Lernen ist. Und das ist eine radikale Entmündigung von Lernen. Denn Lernende müssen in der Lage sein, sofort ihr Lernen reflektieren zu können und nicht abhängig zu sein von einer Instanz, die dann sagt, wie gut war das, was du gelernt hast. Und das wäre dann bei all diesen, das wäre so ein fundamentales Qualitätskriterium für Leistungsmessung oder Lernstandserfassung oder sowas, dass man sagen kann, das befähigt oder empowert die Lernenden und nicht nimmt ihnen nicht Autonomie weg und gibt sie jemand anderem.
Ja, das bringt Erinnerungen hoch, die ich seit über 20 Jahren nicht mehr hatte. Dieses, man kriegt nach 2 Wochen die Klassenarbeit zurück, weiß schon gar nicht mehr, worum das da eigentlich ging, guckt nur noch auf die Note und dann wird die irgendwie so in den Rucksack reingedrückt, dass sie nicht zerknittert und 5 Wochen später findet man sie dann komplett zerknittert am Fußboden des Rucksacks wieder, so neben so einem alten Pausenbrot, das da auch so vor sich hingammelt. Und also ich war zumindest nie einer der Schüler, die dann nochmal diskutieren wollten, ob die eine Aufgabe vielleicht doch richtig war. Ich habe nicht mal mehr hingeguckt, was ich richtig und falsch gemacht habe. Note, okay, fertig, aber komplett abgehakt. Ich verstehe den Punkt. Ich habe dann aber eine Frage, was wird denn dann aus dem Ranking, aus dem Leaderboard und dem kompetitiven Element, den das eben mit sich bringt? Also Ich bin vor 3 Jahren durch den Zürichsee gekrault, beim Zürichseeschwimmen von Rapperswil nach Zürich. Das machen 50 Leute jedes Jahr. Und da ist klar, nach 12 Stunden ist Schluss. Wer dann nach 12 Stunden noch reinkommt, der wird nicht gezählt. Und ich habe so 11 Stunden und 20 Minuten gebraucht. Und das hat mich schon motiviert, zu wissen, dass es da einen Cut-off gibt. Und zu wissen, dass nicht alle von den 50 es überhaupt schaffen werden und alle da jahrelang jetzt drauf trainiert haben. Geht denn das dann verloren?
Ja, dieses Vergleichselement wird wahrscheinlich nicht verloren gehen, dort, wo Menschen wirklich das Bedürfnis haben, sich zu messen. Also sagen wir, ich bin nicht so sportlich, dass ich von Rapperswil nach Zürich schwimmen könnte, aber ich habe als Student dann einfach beschlossen, ich möchte gern Tennis so spielen können, dass ein Spiel mir Spaß macht. Also, dass ich nicht frustriert bin, weil der Ball nicht dahin geht, wo ich eigentlich möchte, dass er hingeht. Und das habe ich dann auch gelernt und ich spiele weiterhin mit Spaß Tennis. Aber ich muss jetzt nicht, ich bin nicht der Typ, der sich für Turniere anmeldet und so weiter, sondern ich spiele einfach mit meinen Freunden Tennis. Und das macht mir Spaß. Aber andere ticken da völlig anders und denen ist es sehr wichtig, sich zu messen und ihr Ranking zu erfahren und so weiter. Und das ist ihnen ja völlig unbenommen. Also es wird immer wieder Bereiche geben, wo Menschen sich messen möchten und wo man auch sagen kann, ja, dann können sie sich auch messen lassen. Mhm. Aber die Schule ist eine Schule für alle Menschen. Und alle Menschen, auch die, die sich nicht messen lassen möchten, da dann dem auszusetzen, das ist ja nicht sinnvoll, wenn du sagst, 50 Personen schwimmen das und die wollen vielleicht auch sehen, ob sie diesen Cut-off schaffen oder die haben trainiert und so weiter, dann ist es ja wahrscheinlich ein Motivationsfaktor. Aber wenn das dann plötzlich alle betrifft, also wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir lassen die ganze Stadt Zürich, muss von Rapperswil nach Zürich schwimmen und die einen ertrinken vielleicht schon nach 100 Metern fast und die anderen sind schon längst im Ziel und so, dann ist das ja nicht, also vielleicht ein anderes Beispiel aus meiner sehr bewegten Sportgeschichte. Ich habe einmal diesen Engadiner Skimarathon mit den Langlaufskien gelaufen.
Cool.
40 Kilometer. Da machen 10.000 Menschen oder mehr machen da mit. Wow. Und mein Ziel war einfach, das zu schaffen. Und ich habe es geschafft. Und das wäre ja absurd, dann zu sagen, ja, aber Dario Colonia, der ist da irgendwie in einer Stunde und 20 Minuten das gelaufen, wofür ich 6 Stunden brauchte. Und dann zu sagen, ja, es war total schlecht. Es war für mich persönlich eine riesige Leistung. Und das ist halt, wenn wir schon nur Deutschunterricht nehmen, ich bin Deutschlehrer und wenn wir Schülerinnen haben, die erst seit ein paar Jahren Deutsch lernen und die schreiben Texte oder nehmen einen Podcast auf und da hat es ein paar Fehler drin oder vielleicht viel mehr Fehler als bei dem, was andere Kolleginnen machen, dann ist das für sie eine Leistung, dass sie Deutsch so gut können und auch Freude haben, sich kreativ damit auszudrücken. Und dann kann man einfach sagen, das hast du gut gemacht, das ist eine Leistung für dich. Und ich war nach diesem Engadiner Skimarathon total stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, auch wenn es überhaupt keine Leistung ist im Vergleich mit irgendjemand anderem. Aber dort, wo ich vielleicht einen Vergleich haben möchte, dort kann ich den ja auch beiziehen, aber ich muss nicht. Und das wäre wahrscheinlich so das Ideal. Man könnte ja dann immer noch sagen, wir machen eine AG an der Schule und dort kannst du dich wirklich messen mit anderen. Dort lösen wir bestimmte Aufgaben, wir schauen die Punktzahlen an und so weiter, wenn das wirklich ein Ansporn für dich ist.
Und das Thema Subjektivität, das aktuell ja besteht, zweifelsohne. Zwei Schüler geben dieselben Aufsätze ab, garantiert, oder es kann passieren, dass sie nicht dieselben Noten bekommen. Subjektivität wird ja stärker oder wird ja mindestens genauso existieren, wenn wir uns persönlich feedbacken. Wie würdet ihr das ausleveln oder neutralisieren?
Das kommt natürlich darauf an, wofür das dann wirklich entscheidend ist, dieses Feedback. Also wenn das Feedback mit existenziellen Entscheidungen verbunden ist, ob jemand auf eine Schule gehen darf oder ob er bestimmte Ressourcen in Anspruch nehmen darf, dann ist das natürlich ein wesentliches Problem bei diesem Feedback geben. Aber wenn es darum geht, wenn es ums Lernen geht, worum es in der Schule ja gehen sollte, dann ist das halt deshalb kein Problem, weil ich ja sagen kann, mit dem Feedback kann ich was anfangen oder mit dem Feedback kann ich nichts anfangen. Und wenn mir jemand Feedback gibt, was für mich nicht produktiv ist, dann kann ich das ja auch da muss ich lernen, vielleicht bei jemand anderem Feedback einzuholen oder mich anders zu orientieren. Also ich mag sehr oft, wenn ich Aufsätze schreibe, dann publiziere ich Links zu einem Google Docs auf Twitter und frage, ob jemand so nett wäre, mir Feedback zu geben.
Wow.
Also recht offen. Und da bin ich dann schon total dankbar, wenn ich Feedback bekomme, aber manchmal geht das so in die falsche Richtung. Also da kommt jemand vielleicht aus der Soziologie und sagt, du müsstest noch viel stärker auf die und die Theorien eingehen, aber ich möchte in dem Aufsatz jetzt nicht soziologische Themen streifen. Dann kann ich ja wie nett zurückmelden, das ist total hilfreich. Also das könnte total hilfreich sein, aber das möchte ich jetzt gerade nicht. Das ist nicht das, was ich hören möchte, oder? Und genauso kann es ja auch sein, wenn ich ein Mittagessen koche, dass ich vielleicht hören möchte, was da mir hilft, dass es für meine Familie schmackhaft ist, aber ich genüge vielleicht nicht irgendwelchen ernährungsberaterischen Ansprüchen oder ich genüge vielleicht auch nicht höheren gastronomischen Kriterien, die man vielleicht im Restaurant anbringen würde, weil ich einfach das gar nicht möchte. Und dann muss ich das auch gar nicht. Ich muss dann nicht die Restaurantkritikerin einbeziehen, damit die mein Mittagessen beurteilt, weil das gar nicht der relevante Kontext ist. Also da würde ich das einfach unterscheiden als Punkt, wenn es soll subjektiv sein. Also ich versuche auch bei meinen Feedbacks den Schülerinnen gegenüber ganz oft ich zu sagen, ich versuche Fragen zu stellen, ich versuche in ein Gespräch zu kommen. Ich nehme mich da nicht raus. Also versuche wenig zu sagen, das ist so, sondern ich sage, ich nehme das jetzt so und so wahr, damit sie sich einfach mit meiner Wahrnehmung abgleichen können. Also es geht darum, die Selbst- und die Fremdwahrnehmung in einen Bezug, in ein Spiel setzen zu können. Und das ist dann ja gar kein Problem mehr, dass es subjektiv ist, weil es ja klar ist, dass es meine Wahrnehmung ist, aufgrund der das Feedback erfolgt.
Du hast vorhin gesagt, wir würden dann die Lehrpläne nehmen und eben die Überprüfung oder die Messung dessen, was da gelernt wird, anders vornehmen. Würdet ihr die Lehrpläne so nehmen, wie sie heute sind? Oder würdest du sagen, man müsste, wenn man an der Notengebung, an der Benotung, an der Prüfungskultur arbeitet, auch an den Lehrplänen arbeiten oder hat das sogar eine Verbindung? Gibt es dann einen Trickle-Down-Effekt oder einen Trickle-Up-Effekt? Bleiben Lehrpläne, wie sie sind, wenn sie denn abstrakt genug und progressiv genug formuliert sind? Oder muss man da dann auch ran, wenn man sagt, man ändert Prüfungskultur?
Da muss man vielleicht unterscheiden. Also auf dem Papier oder im Idealfall sind Lehrpläne kompetenzorientiert. Also die sagen, wenn du in der dritten Klasse bist, dann musst du eine Erzählung schreiben können, die so und so aussieht, beispielsweise. Das ist dein Können. Und das ist sinnvoll, weil man schreibdidaktisch sagen kann, wenn du das in der dritten Klasse kannst, dann kommen die nächsten Lernschritte, sind dann anschlussfähig und so weiter. Das ist ein guter Standard. Wenn du dann aber Stoff in die Lehrpläne reinschreibst, und das passiert teilweise implizit, teilweise explizit, also wenn du sagst, in der dritten Klasse muss man einen Text von, ich weiß jetzt nicht, von Ottfried Preußler muss man gelesen haben, was dann vielleicht auch später passiert, oder in der Mathematik muss man das und das durchnehmen, also so auf der Stoffebene, dann passieren Dinge, die problematisch sind. Also wenn das auf der Kompetenzebene ist, dann kann man so wie Qualitätsmanagement herstellen über die Lehrpläne. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass man daran was ändern muss. Und das ist dann sinnvoll, auch zu sagen, können das alle, weil die Prüfungen lassen teilweise Schülerinnen im Stich, dass man sagt, ja, du hast ja jetzt eine 5 gekriegt, sag, du kannst das nicht und jetzt kommt die nächste Prüfung. Aber die Verantwortung wäre eigentlich, wenn jemand eine 5 kriegt, so lange daran zu arbeiten, bis es keine 5 mehr ist, sondern eine genügende Note, also die Leistung so ist, wie die Lernziele das vorgeben. Wenn das die Lehrpläne sind, dann hätte ich da nichts dagegen. Wenn aber in den Lehrplänen bestimmter Stoff drin steht, der durchgenommen werden muss, dann ist das eigentlich ein Problem. Und da würde ich dann auch vielleicht wie noch ein demokratiepolitisches Argument anfügen. Die Schule ist ja verpflichtend für alle Kinder und deshalb muss sie auch demokratisch legitimiert sein. Die Lehrpläne stellen das sicher, dass das, was in der Schule geschieht, nicht einfach irgendwas ist, was uns vielleicht, was auch noch lustig ist, sondern dass es das ist, was die Gesellschaft wirklich beauftragt, wo wirklich ein Konsens da ist, das muss man in der Schule lernen. Und es muss halt wirklich Lernen sein und nicht, man muss die und die Dinge durchnehmen als Wissensinhalte. Das führt dann eher zu Problemen. Also ich würde sagen, stärker hin zu kompetenzorientierten Lehrplänen, auch wenn das ein Reizwort für viele ist. Also vielleicht müsste man auch von dem Begriff wegkommen und nochmal überlegen, wie man das formulieren könnte, dass es nicht so ist, dass dann plötzlich so Stoffpläne harmonisiert werden. In Deutschland ist es im Vergleich mit der Schweiz sehr krass, weil da über ganze Bundesländer hinweg beispielsweise Lektüren beschlossen werden, wo man sagen muss, was jetzt eine Klasse in Wiesbaden liest und eine Klasse in Frankfurt liest, das ist vielleicht einfach was ganz anderes, weil die in einem anderen Kontext sind, weil es eine andere Klasse ist. Warum muss das jetzt dieselbe Lektüre sein, nur weil die zufälligerweise im selben Bundesland leben? Und das ist dann das ist dann etwas, was ich in Zukunft gerne vermeiden möchte. So eine übermäßige Standardisierung, die eigentlich nur dazu da ist, dass man dann einheitliche Prüfungen auch durchführen kann, die dann trotzdem immer nur noch scheinobjektiv sind, weil die Prüfungsanforderungen ja für unterschiedliche Menschen auch immer unterschiedliche sind, auch wenn die Aufgaben an sich identisch sind. Oder vielleicht kann man es auch so formulieren, Entschuldigung, wenn man sowas nimmt wie die Fahrprüfung, dann ist eine sinnvolle Fahrprüfung die, die zeigt, ich kenne die Verkehrsregeln und ich kann mit einem Auto fahren. Und das muss ich bei der Prüfung zeigen, dass ich das kann. Und wenn ich es nicht kann, muss ich es so lange lernen, bis ich ein sicherer Verkehrsteilnehmer bin. Und Entschuldigung. Und so könnte man sich vielleicht das Modell vorstellen, was in Lehrplänen stehen sollte, nämlich das, was man wirklich können muss.
Du hast jetzt dieses Institut mitgegründet für zeitgemäße Prüfungskultur, einen Verein. Beschäftigt ihr euch auch damit, wie das Ganze, die Gedanken, die ihr ausarbeitet, wie die wirklich auch in die Praxis reinkommen können? Also die Politik oder die politischen Produkte, die ihr als Verein, als Institut produzieren müsst, damit es Debatte wird? Also habt ihr eine Kommunikationsstrategie, eine Taktik, eine Umsetzungsstrategie?
Ja, wir haben schon, wir denken schon über Strategie nach. Und man kann vielleicht sagen, der erste Schritt ist einfach zu zeigen, was ist heute schon möglich, was wird schon gemacht. Also einfach den Spielraum, den es heute schon gibt, möglichst stark auszuloten und mit konkreten Beispielen zu zeigen, in dem Kontext, in dem du als Lehrerin oder Lehrer arbeitest, könntest du das machen. Und in einem zweiten Schritt sollte das schon auch für politische Entscheide eine Grundlage sein, dass man sagt, ja, das ist ja heute alles schon möglich oder vielleicht hier ist etwas nicht möglich, was aber aufgrund dieser Beispiele sehr sinnvoll erscheint. Lass uns da auch nochmal den Spielraum erweitern. Also man muss sagen, dass viele Mitglieder oder Gründungsmitglieder des Instituts arbeiten in NRW und die stützen sich da auf ihre Expertise und Erfahrung, die sie als Schulleiterinnen oder Lehrkräfte gemacht haben und wissen, was da möglich ist. Und das versucht man jetzt natürlich auch in andere Bundesländer oder in andere Länder wie zu exportieren, um zu zeigen, versucht doch das auch mal oder kümmert euch darum, wie euch eigentlich eure rechtlichen Grundlagen sind. Und ausgehend, also man könnte vielleicht sagen, die Strategie ist, dass ausgehend von einer guten Praxis dann auch eine gute Politik möglich ist. Also dass es wie zuerst sichtbar gemacht werden muss, wie das aussehen sollte, damit man dann auch sinnvolle Entscheide fällen kann. Während aktuell die Bildungspolitik orientiert sich natürlich immer recht stark an der Bildungserfahrung von Politikerinnen und Politikern, die den Eindruck haben, sie sind deshalb in so einer einflussreichen Position, weil sie in der Schule was richtig gemacht haben. Und diese Kränkung aufzufangen, zu sagen, deine Schulerfahrung ist nicht deshalb wertlos, weil wir jetzt was ändern wollen. Das ist, sagen wir, politikpsychologisch ein sehr heikler Punkt in meiner Erfahrung. Also, dass man, sobald man Schule ändern will, eigentlich sagt, die Schule, die du durchlaufen hast, ist vielleicht gar nicht die einzig mögliche Schule oder die richtige Schule gewesen, was für viele Menschen intuitiv problematisch ist, weil sie sich sehr mit dieser Schulerfahrung identifizieren, wenn sie in der Schule erfolgreich gewesen sind.
Ja, und das tut ja auch weh, zu erkennen, man hatte etwas nicht in seiner eigenen Biografie, was vielleicht besser gewesen wäre oder gut gewesen wäre.
Ja, und bei Prüfungen ist es auch oft so, dass das viele, Entschuldigung, dass es viele Kränkungen auch sind. Also man hat schlechte Noten bekommen, man musste lernen und leiden für diese Prüfungen. Und wenn man jetzt sagt, ja, dieses Leiden und diese Kränkung, das wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, wenn wir andere Prüfungen machen würden, das muss man erst verarbeiten und verkraften können. Das ist für viele nicht so leicht. Oder auch, dass man einen Selbstwert daraus zieht, dass man sagt, ja, ich bin Deutschlehrer geworden, weil ich war im Deutsch immer so gut und ich habe gute Noten für meine Aufsätze bekommen. Und dann sagt man, ja, aber das ist vielleicht gar nicht sinnvoll, da Noten zu geben. Dann sagt man, ja, vielleicht ist das, woran ich meinen Selbstwert festmache, gar nicht das gewesen, woran ich ihn hätte selbst festmachen sollen. Also psychologisch sind das alles sehr komplexe Prozesse, die nicht ganz einfach sind. Und deshalb ist mein Zugang zu Schulentwicklung überhaupt und auch zu Unterrichtsentwicklung, dass man kleine Schritte gehen muss. Also man kann schon in solchen Visionen denken, aber in der konkreten Umsetzung würde ich nicht einer Schule raten, jetzt von heute auf morgen einen radikalen Schritt zu machen, sondern immer die Schritte durchzuführen, die gerade noch bewältigbar sind, so dass man eigentlich als Teil des Kollegiums fast gar nicht mitbekommt, wo die Veränderung passiert. Und wenn man dann viele solche kleinen Schritte macht, dann hat man auch einen großen Schritt gemacht, ohne dass man es eigentlich gemerkt hat. Das, glaube ich, ist politisch viel klüger, als ganz große Visionen so viel zu schnell umsetzen zu wollen. Aber natürlich braucht es Richtungsvorgaben, und mit dieser Forderung auf Noten komplett zu verzichten, auf Prüfungen komplett zu verzichten, versuche ich und versucht auch das Institut natürlich, solche Visionen vielleicht auch etwas einzusetzen oder bekannt zu machen.
Ich würde in das Thema gerne einen Pin machen und weitergehen zu einem anderen Thema, wenn wir noch etwas Zeit haben und nochmal kurz mit dir über Digitalisierung sprechen. Du hast eingangs etwas erzählt. Du hast gesagt, du warst der Digitalisierung der Schule sehr lange sehr aufgeschlossen, hast auch viel darüber publiziert, viel probiert und hast dann aber auch das Wort Backlash verwendet. Dort, wo Digitalisierung einsetzt, passieren verschiedene Dinge. Und Backlash klingt ja, als ob es auch Rückschritte gibt. Könntest du uns da etwas mehr einführen in deine Gedanken?
Ja, was ich eigentlich gemeint habe mit Backlash, ist nicht unbedingt in Bezug auf den Prozess, Schule digitaler zu machen, sondern stärker auf den Prozess, pädagogische Einsichten an Schulen wirklich umzusetzen und ungute Machtprozesse vielleicht auch in Frage zu stellen. Und ich dachte eigentlich, dass Digitalisierung ein Weg dazu sei. Und wenn wir jetzt gerade vielleicht die Prüfungskultur nehmen, dann kann man sagen, gewisse Dinge, also sowas wie Fakten abzufragen, dass das nicht besonders klug ist, weil man Fakten nachschlagen muss und nicht auswendig lernen muss. Also muss man Ressourcen zur Verfügung stellen, dass man im Zweifelsfall was nachschlagen kann und es dann wiedergeben kann. Jetzt, wenn man aber digitale Medien einführt und sagt, schau mal, die haben ja jetzt alle ein Internet und die können dort Dinge nachschlagen, jetzt könnt ihr ja die Prüfungen ändern, dann ist einer dieser Backlashes, ist, dass ich immer wieder angefragt werde, wie kann man das Internet blockieren, in solchen Bring-Your-Own-Device-Settings, damit die Schülerinnen und Schüler in Prüfungssituationen nicht auf das Internet zugreifen können. Mhm. Also man gibt ihnen Möglichkeiten und will dann in einem nächsten Schritt diese Möglichkeiten gleich wieder beschränken. Und dieses Denken in Beschränkungen, oder man setzt Multiple-Choice-Tools ein, um möglichst effizient diese Wissensvermittlung durchführen zu können, da hat sich einfach pädagogisch eine Haltung auch in die ganze Digitalisierung eingeschlichen, die ich sehr problematisch finde, wo das nicht mehr etwas Emanzipierendes ist, sondern etwas Gängelndes, Kontrollierendes hat. Und das ist so der eine Punkt des Backlashes. Oder dass diese Einhebung von Hierarchien, dass man sagen kann, ja, wir können gemeinsam an Dokumenten arbeiten, wir müssen nicht mehr unbedingt Rollen vergeben, dass das dann einfach auf einer anderen Ebene kompensiert wird und man dann versucht, wie jemandem Nachteile zu verschaffen oder sich Vorteile zu sichern und so weiter. Also da habe ich das gemeint und so habe ich das auch erlebt.
Hm. Du hast in einer Vorlesung, ich glaube in der TU Chemnitz, auch ein Zitat gebracht, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube, es hieß sowas wie, wir sollten gar nicht mehr von Digitalisierung reden, sondern es ist nur noch ein Aspekt eines umfassenden Transformations- und Schulentwicklungsprozesses oder ähnliches. Ist das heute so dein Standpunkt? Man kann nicht mehr sagen, wir digitalisieren die Schule, sondern das Digitale ist eins von vielen Projekten, die nebeneinander laufen. Und es geht eigentlich um Schulentwicklung, die in einer höheren Intensität laufen muss als vielleicht in den letzten 2 Jahrzehnten.
Ja, man kann vielleicht schematisch sagen, wenn ich so zu pädagogischen Tagen eingeladen worden bin, dann war das Thema des pädagogischen Tages Digitalisierung und Schule oder Digitalisierung und Unterricht. Und dann gab es vielleicht so was wie einen Vortrag von mir und ich war dann so der Pro-Vertreter und dann hat man häufig versucht, damit es ausgewogen ist, auch noch jemanden, der gegen Digitalisierung etwas sagt, einzuladen. Dann gab es ein Podiumsgespräch und zum Schluss gab es viele Fragen, die dann teilweise auch so den Tenor hatten, oder könnte man es auch lassen? Also können wir nicht einfach auch vielleicht so weitermachen wie bisher? Und das hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass unter diesem Paradigma Digitalisierung angenommen wird, Schule ist eigentlich per se nicht digital. Sie ist nämlich so, wie wir sie als Schülerin oder Schüler erlebt haben, die Schule. Und jetzt gibt es aber doch irgendwie digitale Medien und jetzt müssen wir diese digitalen Medien noch an die Schule bringen. Das, so funktioniert die Logik der Digitalisierung. Und dagegen würde ich jetzt einwenden, dass die Digitalität halt schon da ist, also dass auch Dinge, die wir bewusst nicht digital machen, also wenn ich von Hand einen Brief schreibe, dann hat das heute auch deshalb einen ganz speziellen Charakter, weil ich halt gleichzeitig viel schneller, kostenloser, mit weniger Mühe eine E-Mail schreiben könnte und die wäre sofort da. Aber der Brief zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er bewusst nicht digital ist, aber er verhält sich zu Digitalität. Er steht in einem Verhältnis dazu. Und das, was viele Vertreter in dieser, vielleicht könnten wir es auch lassen, Haltung nicht verstehen, ist, dass ihr Unterricht, wenn der nicht digital abläuft, in einem starken Kontrast zur Alltagserfahrung und zur Medienerfahrung von Jugendlichen und Kindern steht, die natürlich Netflix schauen, die Computerspiele spielen, die ein Smartphone haben und merken, das, was in der Schule passiert, ist jetzt ein Bruch mit der Realität, den es sonst gibt. Also Schule wird zu etwas enorm Künstlichem, wenn sie sich mit dieser Digitalität nicht auseinandersetzt, weil Digitalität im Hintergrund überall da ist. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen mehr darüber nachdenken, in welchem Verhältnis die Schule zur Digitalität steht, die es schon gibt, und weniger darüber nachdenken, was Digitalisierung vielleicht in Zukunft bei der Schule verändert oder wie wir das finden. Also das hat jetzt nicht viel, also ich kann E-Banking kann ich nicht gut finden, aber die Tatsache ist, dass meine Kinder ganz sicher ihre Bankkonten über E-Banking verwalten werden und sie müssen lernen, wie das geht. Und ich kann das jetzt finden, wie ich will, das ist komplett egal, weil das ist eine Kompetenz, die sie brauchen. Und diese Tatsachen zu anerkennen, also ich kann auch Thymian nicht gut finden, aber es gibt Thymian und der wird in irgendwelchen Gerichten da sein und wird blühen und Pollen werden in der Luft sein und vielleicht bin ich allergisch darauf, aber es gibt ihn. Und wenn ich ihn nicht gut finde, geht er nicht weg, sondern er ist weiterhin da. Und so verhält es sich auch mit der Digitalität. Und die Diskussion wurde halt zu lange darüber geführt, ist es vielleicht eine Option, Schulen zu digitalisieren? Und da wollte ich einfach ein bisschen aufzeigen, dass wir da auch schon einen Schritt weiter sind. Und das hat natürlich auch mit einer gewissen Erfahrung zu tun, dass ich das jetzt schon ungefähr 10 Jahre lang mache, an Schulen gehen und über Digitalität sprechen. Und da merkt man natürlich, in den 10 Jahren haben sich gewisse Diskussionen kaum verschoben. Und das ist schon etwas frustrierend, weil die Medien sind ja seit 10 Jahren da. Also seit 10 Jahren gibt es das Internet und fast alle Prozesse laufen auch digital ab, die digital ablaufen können. Man könnte es vielleicht auch so sagen, die Digitalisierung ist eigentlich abgeschlossen. Also alles, was digital durchgeführt werden kann, wird heute digital durchgeführt. Also wir führen jetzt dieses Gespräch in so einem Voice-over-IP-Tool, aber Telefone an sich laufen über Voice-over-IP. Man merkt es vielleicht nicht, aber eigentlich jedes Telefongespräch ist einfach im Internet. Und man denkt dann, ich mache etwas, was analog ist, aber es ist nur eine Simulation, dass man den Leuten das Digitale nicht zeigt, weil es im Hintergrund abläuft. Und jeder Brief, den man von einem Unternehmen bekommt, das professionell arbeitet, ist eigentlich nur ein Ausdruck von Internet. Es ist nicht, den Brief gibt es als Brief eigentlich nicht, sondern das ist nur, um etwas haptisch zu machen, was eigentlich in diesem digitalen Raum vorgeht. Und das mal zu anerkennen, dass es einfach so ist, das ist nicht eine Wertung. Damit sagt man nicht, es ist gut oder schlecht, sondern wir müssen uns einfach dazu verhalten und wir verhalten uns automatisch natürlich dazu.
Und sicher tut die Pandemie hier an der Stelle etwas für die Digitalisierung, beziehungsweise dass die Frage, ob digitalisiert werden muss, wird bedeutend weniger gestellt seit 12 Monaten. Ich würde gerne zuletzt mit dir kurz über das Handling der Pandemie oder auch generell das Handling von digitalem Unterricht, vielleicht machen wir es etwas weiter, im Vergleich Schweiz-Deutschland besprechen. Und du kennst beide Länder, du kennst Unterricht in beiden Ländern, bist sehr gut vernetzt, unterrichtest selbst. Was kann Deutschland von der Schweiz lernen?
Ja, ich muss da vielleicht zuerst sagen, dass natürlich die Voraussetzungen andere sind. Was ich grundsätzlich finde, ist, dass die Autonomie für Entscheidungen möglichst weit nach unten zu verlagern. Also sagen wir Schulen, einzelnen Schulhäusern Freiräume zu geben, die möglichst weiträumig sind. Das würde ich sagen, ist für die Gestaltung des 21. Jahrhunderts sicher ein besserer Zugang, als auf einer Länder- oder Bundesebene gewisse Vorgaben zu machen, die dann alle Schulen einhalten müssen oder zu regeln. Also wenn es jetzt diese Pandemiesituation gibt, dass dann einzelne Schulen sagen, wir würden jetzt gerne auf Wechselunterricht umstellen oder wir würden das gerne so machen. Wenn die Schulen das können und bereit sind, es so zu machen, dann sollte es nicht eine Bewilligung von einem Bundesland brauchen, dass sie das auch dürfen, sondern sollte sagen, ja gut, dann mach das bitte so. Also es wäre vielleicht ein Votum für ein bisschen tiefer angesetzte Entscheidungswege und auch etwas weniger Bürokratie. Also ich habe teilweise auch bei solchen Prozessen mitgearbeitet, wenn ich bei so Impulspapieren dabei war und dann zu merken, wie viel Red Tape es in Deutschland gibt, also dass so Dinge teilweise über 4 oder 5 Schreibtische müssen, bevor jemand wirklich entscheiden kann, dass das nicht eine zukunftsfähige Organisationsform ist mit so viel Administration. Das denke ich, das könnte, da könnte man Schweizer Abläufe anschauen, die da ein bisschen ein Tick effizienter sind in dem ganzen Zugang. Aber das Pandemie-Management in der Schweiz ist weit weg von irgendwie optimal zu sein. Da wurden sehr, sehr viele Fehler gemacht und ich möchte nicht in die Falle tappen zu denken, nur weil ich in der Schweiz lebe, da ist irgendwie etwas besser. Teilweise ist es halt wirklich auch so, dass die Ausstattung von Schulen, die Ressourcen, die sind einfach besser und dann fühlt es sich auch ein bisschen besser an bei gewissen Dingen. Also wenn es kein Problem ist, dass alle Kinder zu Hause Internet und ein internetfähiges Gerät haben, dann kann man natürlich schon sagen, ja, schaut mal, wie wir es machen. Aber Tatsache ist, dass es in vielen deutschen Schulen halt nicht so ist, dass die Kinder zu Hause Internet haben und nicht alle ein Gerät haben. Und dann muss man erst über diese Infrastruktur auch nachdenken. Und ich denke, weil das in der Schweiz so ist, müsste in Deutschland stärker auch eine Vorgabe gemacht werden, die der Verein D64, da ich bin da auch Mitglied, letztes Jahr ganz stark gemacht hat, wie zu sagen, das ist ein elementarer Zugang zu Wissen, auf den Kinder ein Recht haben. Also man müsste nicht darüber nachdenken, dass es ein Luxus ist und dass man irgendwie so und so viele Milliarden zur Verfügung stellt, um Ausstattung bereitzustellen, sondern man müsste einfach sagen, jedes Kind braucht ein Gerät, mit dem es zu Hause ins Internet kann. Und das ist so, wie jedes Haus an den Strom und an eine Abwasserleitung angeschlossen ist, so muss jedes Haus ans Internet angeschlossen werden. Und das ist nicht etwas, was man für 2035 oder so plant, sondern was nächstes Jahr passieren muss. Und das, denke ich, hat man in der Pandemie gesehen, dass wenn das nicht der Fall ist, dass man dann ganz viele Probleme hat, dass Schulen einfach in so Notsituationen nicht mehr arbeiten können. Und das kann ja nicht, das kann niemand wollen, denke ich.
Jetzt hat es in der Schweiz ja keinen Verein D64 gebraucht, der mal die Vorgabe vorschlägt, jedes Kind sollte Internetanschluss und ein internetfähiges Device haben. Die Schweizer haben das schon vorher gehabt und entsprechend für alle ermöglicht. Ist ja eigentlich auch lustig, ne? Dass man das in Deutschland erstmal mit einem Verein formulieren muss. Als Menschenrecht.
Ja, es hat sich einfach so ergeben, weil teilweise auch der Luxus da war, dass also Städte, die haben das einfach auch im gewissen, also da gibt es einen gewissen Steuerwettbewerb, das sind natürlich immer auch sehr komplexe Themen und die versuchen dann natürlich auch die Infrastruktur so zu halten, dass es für Unternehmen attraktiv ist. Und was die brauchen, ist Glasfaseranschluss. Und da haben einfach die Städte haben einfach begonnen, Glasfaser bereitzustellen einfach für alle Haushalte. Und das ist natürlich für Startups enorm attraktiv, wenn du wissen kannst, egal in welchem Gebäude wir in einer Stadt sind, es gibt einen Glasfaseranschluss. Und das ist ja schon auch so, dass, sagen wir, im Großraum Frankfurt, da ist schnelles Internet selbstverständlich, das ist überhaupt kein Problem. Aber in anderen Gegenden auf dem bayerischen Land, da gibt's Ortschaften, wo man nur eine Kupferleitung hat, wo es kein schnelles Internet gibt. Und da, das sind natürlich dann auch viel, viel größere Landstriche, die in der Ausstattung, also das dann alles aufzurüsten, ist einfach ein viel größeres Projekt, als das in der Schweiz der Fall ist. Das ist das eine. Und ich denke, teilweise ist auch so öffentliche Infrastruktur auch bei gewissen Sparprogrammen einfach etwas ins Hintertreffen gelangt, wo man politisch auch umdenken muss, wo man sehen muss, wenn man in Infrastruktur investiert, dass das auch wirtschaftlich einen sehr, sehr positiven Effekt hat. Aber da kommen wir wieder auf ganz andere Themen zu sprechen. Die
das mögen zum Teil ja wirklich Externalitäten, zumindest extern vom Schulsystem sein, die Glasfaserausstattung im ländlichen Raum beispielsweise. Aber es gibt ja doch auch schon schulinterne Ausstattungsfaktoren, in denen die Schweiz mit E-Mail-Adressen für alle Lehrer, Lernmanagementsystemen, mehr digitalen Lernmedien und ja, natürlich auch Geräten und WLAN in den Schulen schon vor der Pandemie bedeutend weiter war. Siehst du da noch einen Unterschied? Also warum ist die Schweiz auch schon in der Schule ausgestattet, viel ja technologisch ausgestatteter in die Pandemie gestartet? Was war da so in den letzten 10 Jahren anders als in Deutschland?
Ja, das eine ist natürlich, das sind gewisse rechtliche Vorgaben, also dass man in Bezug auf Datenschutz nicht so starke Limitationen hatte, dass man sagen konnte, ja, wir können das jetzt einfach machen, wir müssen das nicht erst in ganz langwierigen Prozessen rechtlich abklären, ob wir das überhaupt dürfen und dass wir da keine Fehler machen können. Also da sind ja viele Schulen in Deutschland auch wieder zurückgepfiffen worden, die vielleicht etwas zu schnell da agiert haben und wo man da vielleicht mehr Mühe hatte, das überhaupt so umzusetzen. Und da gibt's halt gewisse Rahmenverträge, die in der Schweiz abgeschlossen worden sind mit diesen Providern, die dann möglich gemacht haben, dass man diese Produkte recht unkompliziert einsetzen kann und auch rechtssicher ist. Das ist etwas, was ich in der Datenschutzdiskussion immer wieder sage, was in Deutschland ein wesentliches Problem ist, dass Schulen alleine gelassen werden. Also die Länder machen sehr weitreichende Vorgaben, sie müssen vieles bewilligen, aber sie schaffen eigentlich nicht die rechtlichen Voraussetzungen, damit zeitgemäße Arbeit möglich ist. Also die Länder müssen nicht unbedingt die Infrastruktur bereitstellen, sondern sie müssen rechtlich möglich machen, dass man Produkte, die es heute auf dem Markt gibt, rechtssicher an Schulen einsetzen kann. Und da, denke ich, kann es nicht sein, dass jede Schule selber viel Expertise aufbauen muss, sondern dass man sich darauf auch verlassen kann. Und dann ist es natürlich auch so eine gewisse Anpassung an die gesellschaftlichen Erwartungen, die stattgefunden hat und auch so ein gewisser Wettbewerb unter den Schulen an sich. Also, dass man, wenn man die Entscheidung, was ich gesagt habe, viel weiter unterfällen lässt, dann merkt man auch, in unserem Quartier gibt es Schulen, die haben WLAN und wir haben kein WLAN. Was ist denn die Reaktion? Also die destruktive Reaktion wäre, wir müssen denen das irgendwie verbieten. Das funktioniert so nicht. Und die konstruktive wäre, ja, dann brauchen wir auch WLAN. Und wenn dann alle Schulen plötzlich merken, um irgendwie konkurrenzfähig und attraktiv zu bleiben, müssen wir all diese Schritte gehen. So nehme ich das wahr, dass es in der Schweiz gelaufen ist, dass es dann einfach selbstverständlich wird und der Standard sich so gewissermaßen auch durch den Vergleich unter den einzelnen Schulen, dass sich der dann auch so entwickelt.
Stichwort digitale Tools und Datenschutz. Was sind so die Top 5 oder auch die Top 7 Tools, die aktuell in der Schweiz laufen? Ist das ein Zoom, ein Microsoft Teams, ein Google Classroom? Oder gibt es Schweizer Lösungen, die auch sehr stark im Unterricht eingesetzt werden?
Nein, spezifisch schweizerische Lösungen. Also ich würde sagen, Teams hat sich schon als Nummer 1 eigentlich durchgesetzt als Lernmanagement-Plattform. Es wird aber auch noch an vielen Schulen wird mit Moodle gearbeitet. Google Classroom eher wenig. Das ist sehr, sehr selten wird das eingesetzt. Google hat sich auch länger geweigert, sich wirklich auf die rechtlichen Vorgaben einzulassen und diesen Prozess auch durchzuspielen. Da gibt's echt auch problematische Aspekte in Bezug auf den Datenschutz. Und dann gibt's viele Schulen, die arbeiten dann einfach auch mit Hardware und der damit verbundenen Software, also beispielsweise mit Apple-Lösungen und versuchen da dann über iPads oder sowas ein Ökosystem aufzubauen. Das ist auch recht verbreitet. Und was man vielleicht auch noch als Faktor benennen muss, ist der Lehrplan 21. Also die Schweiz hat 21 Kantone haben sich auf einen Lehrplan geeinigt, der also gewisse Vorgaben für einen Lehrplan, der so eine gewisse Harmonie hergestellt hat zwischen den Kantonen und darin wurde fest Medienbildung und Informatik als ein Fach verankert, wo eigentlich auch der Konsens da ist, das kann man nur machen mit einer 1:1 Ausstattung von Schülerinnen und Schülern in dieser Altersstufe, wo das dann durchgeführt wird. Und dadurch, dass man ein Fach eingeführt hat, führt das auch dazu, dass Lehrkräfte ausgebildet werden müssen und dass die Infrastruktur da sein muss. Also alle Schulen, das ist 5. Klasse, 6. Klasse, 7., 8., 9., die müssen diesen Unterricht anbieten können und dafür braucht es dann natürlich auch diese entsprechende Infrastruktur. Das kannst du dann ohne WLAN und ohne ausreichend Geräte und Stromanschlüsse und so kann man das gar nicht mehr machen. Also das ist dann auch wieder ein Steuerungsinstrument, das eingesetzt worden ist.
Stark. Und Lehrplan 21 bedeutet, man hat auch in den Kernfächern, nicht nur in den IT-Fächern, eine Harmonisierung geschafft?
ja, man hat da ganz, ganz viele Kompetenzen festgelegt und auch einen gewissen Handlungsspielraum für die Kantone, aber eigentlich ja auch in diesen Kernfächern gibt es einigermaßen einheitliche Standards, die die Kantone dann wie wieder konkretisieren können. Aber da hat man eine Einigung gefunden, ja.
Wow, ist ja ein unfassbarer Durchbruch. Kannst du das für Deutschland vorstellen?
Ja, im Moment nicht. Aber ich denke, der Weg, zumindest sagen, eine Basis zu schaffen von Grundlagen, das wäre schon ein Instrument, was wahrscheinlich vieles in Bewegung setzen könnte, gerade auch im Bereich der Digitalität.
Philipp, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir könnten jetzt noch weitersprechen, aber ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen, auch mit Respekt auf deine Zeit. Man findet dich auf Twitter mit über 13.000 Followern. Du hast zuletzt im Februar dieses Jahres das Buch Hybrides Lernen rausgebracht, zusammen mit Axel Krommer, Wanda Klee. Und ich sage an dieser Stelle danke. Danke für deine Zeit und ich hoffe, wir sprechen mal wieder.
Ja, und ich freue mich, von euch zu hören, wenn es irgendwelches Feedback gibt. Danke sehr.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner Lieblings-Podcast-App. Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast@sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.